Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Bei mir ist jetzt leider nicht räumlich, aber zumindest mir zugeschaltet ist Martin. Grüß dich, Martin. Hallo.
Grüß dich. Vielleicht gar nicht so schlimm, dass es nicht räumlich ist, weil wer weiß, was du dir da einfangen würdest, gerade wenn du mich so hörst.
Ja, man hört es an deiner Stimme. Du bist erkältet, du bist etwas heiser.
Ja.
Wie ist es? Ist heute dir Dr. Kleist schon über den Weg gelaufen und hat gesagt, sie kommen auf jeden Fall in meine Praxis morgen?
Nee, heute bin ich drin geblieben. Gestern hätte es passieren können. Gestern war ich unterwegs. Also im Grunde war es, in der letzten Folge ging die Nase schon ein bisschen zu am Ende. Wenn man ein gutes Ohr hat, kann man das hören. Im Verlauf der weiteren Tage ist es dann tatsächlich zu einer ordentlichen Erkältung geworden, der zweiten innerhalb von 2 Monaten. Und dann war ich gestern auch noch beim Fußball auswärts in Frankfurt am Main. Und da war es dann einfach aufgrund der, ja, wenn man so 2-3 Lieder mitsingt, war dann die Stimme auch gleich sich am Verabschieden. Und heute habe ich den ganzen Tag mich geschont und jetzt werde ich wohl einigermaßen durchhalten. Die angeschlagene Stimme ist im Grunde in eine angeschlagene Nase geworden. Also jetzt denke ich, ich werde durchhalten und die eine Stunde hier aufnehmen können.
Okay, das hoffe ich natürlich auch. Und das spricht ja sehr für dich. Ich meine, wir strahlen nun mal alle 7 Tage aus. Von daher hat man da nicht so viele Möglichkeiten, das immer nach hinten zu verschieben. Von das daher stimmt. Spricht sehr für dich, dass ja. Du da die Pflicht auf dich genommen hast und gesagt hast, lieber muss ich kämpfen, als dass die Hörer warten müssen.
So ist es, ja. Wir haben ja wirklich starken Termindruck manchmal.
Absolut. Folge 24 nach Moment. Meiner Berechnung.
Moment. Welches Getränk hast du?
Ich habe heute nur Wasser.
Ich habe heute einen Thymian-Tee.
Na, herrlich. Da wäre jetzt auch gut gewesen, wenn du gesagt hättest, ich bin jetzt schon bei meinem dritten Bier oder sowas.
Ja, also ich muss ja sagen, letztes Mal, als ich den Rum getrunken habe, hatte ich schon das Gefühl, der hat ordentlich reingehauen. Und dachte selber so, während wir aufgenommen haben, mal gucken, ob ich im Schnitt was merke und ob ich da von meiner hinteren, also von der späteren Aufnahme überhaupt noch was verwenden kann oder ob ich da nur noch am Lallen bin. Es war dann nicht ganz so doll zu hören, wie ich dachte, aber ich weiß nicht, was für Rum wir da haben. Also ich weiß schon, welche Marke es ist, aber der haut irgendwie ganz schön rein. Don Papa von den Philippinen. Also ja, ganz schön lecker, aber eben auch ziemlich wirkungsvoll. Aber heute ist es der Thymian-Tee, um die Stimme bei Laune zu halten.
Beim letzten Mal ging es um die Stimmung und jetzt geht es um die Stimme. Mhm. Genau. Wenn die Getränkefrage geklärt ist, dann, ich meine, ist ja auch passend, dass jetzt nochmal du es angesprochen hast, weil es ja auch bei der Folge durchaus ein Thema ist, was getrunken wird. Also auch da fällt ja der schöne Satz, wie kannst du denn jetzt schon wieder an Alkohol denken? wir haben es nämlich mit einem Klassentreffen zu tun, das stattfindet. Und das ist auch der Titel der Folge, Klassentreffen. Mir hat die Folge in der ersten Hälfte sehr gut gefallen, in der zweiten weniger. Und dann hat deine Freundin eine Nachricht geschickt, ja, allein die erste Hälfte waren ja schon sehr viele Fremdschämen-Momente. Also vielleicht haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung davon.
Mir ist vorhin ein Satz eingefallen, den ich so als Vorabfazit sagen könnte. Und ich habe mir leider nicht aufgeschrieben und in diesem Moment kommt er mir gerade nicht wieder. Aber ich fand, es war tatsächlich so eine der Folgen, die bisher am meisten Ungereimtheiten beinhaltet hat. Also viele, viele Sachen, die man als unlogisch, aber eben so gegeben akzeptieren muss, wenn man die Folge sehen will. Und wir werden da sicherlich drauf eingehen, wenn wir gleich einsteigen in die detaillierte Beleuchtung.
Ja, da bin ich mal gespannt, was du da aufdeckst, was mir vielleicht auch nicht so aufgefallen ist. Mir hat ganz grundsätzlich die Konstellation mit diesem Klassentreffen gefallen, es war dann schon klar, dass es irgendwie dann auch in diesem Rahmen zu einem medizinischen Notfall kommt. Ja. Aber zumindest dachte ich, der blieb ja sehr, sehr lange aus. Also ich dachte sehr lange, schön, dass es irgendwie eine andere Form ist, als er begegnet wem auf der Straße oder wird angerufen oder sowas, sondern es war eine etwas ungewöhnliche Konstellation. Lass uns in die Folge einsteigen und nach schauen, was uns gefallen hat und was nicht. Es beginnt ja wie immer bei und vor der Villa.
Musik.
Und kurz vorab noch, wir haben tatsächlich diese Folge geguckt, wie Dr. Kleists Familie diese Folge gucken würde. Also ich habe in meinem Sessel gesessen mit dem Laptop auf den Knien, um die Notizen zu machen. Die Frau hat auf dem Bett gelegen und als der Vorspann losging und die schöne Musik spielte, kam dann noch der Hund zu uns rein und hat sich mit aufs Bett gelegt und eingerollt. Also es war so richtig so, wie man auf so einen Vorspann schreiben würde, dass man dann sagt, okay, alle setzen sich schön hin und entspannen sich und der Hund kommt dann auch ganz entspannt dazu und legt sich dazu. So, also es war
im Grunde. Und hast du dann noch sowas gesagt wie, ach, ist es nicht schön, dass wir eine so glückliche Familie sind?
Dass wir alle so klug sind.
Okay, ja, genau.
Und dann habe ich vorgemacht, wie ich Purzelbaum machen kann.
Ja. Ja, das ist doch, ja, so, das ist wirklich Familie Dr. Kleist.
Ja. Aber du hast recht, also wir fangen wieder an bei Marlene und Inge im Garten oder mit Marlene und Inge im Garten der Kleists. Und Marlene ist groß am Organisieren von etwas, wo wir zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht wissen, was es ist, aber wenn wir aufmerksam aufgepasst haben und den Titel der Episode gelesen haben, dann wird uns ein Licht aufgehen. Sie organisiert das Klassentreffen und deswegen ist ihr Handy auch pausenlos am Klingeln. Diesmal ist ein Paul dran und sagt zu und Ulrike kommt auch. Erfahren wir aus dem Gespräch. Das sind jetzt keine Personen, die wir schon kennen, aber ein paar Namen, die wir uns merken können. Marlene organisiert, wie gesagt, ein Klassentreffen und Inge sagt sowas wie, Freitagabend gemeinsam Abendessen war wohl eine Schnapsidee, weil offenbar keiner rechtzeitig kommt, keiner pünktlich nach Hause kommt von der Familie. Und wie aufs Stichwort klingelt auch Marlenes Handy dann wieder und sie muss wieder rangehen. Also so das, was du auch beim letzten Mal oder bei einer der letzten Folgen beobachtet hast, dass das gemeinsame Abendessen, was Christian mal als unumstößliche Institution der Familie eingeführt hat, das gerät doch immer mehr ins Wanken.
Genau, also und er ist ja wirklich selber einer von denen, die sich am wenigsten dran halten.
Ja,
ja, der Frust nachvollziehbarerweise, muss ich auch sagen, wird dann immer größer bei Inge.
Ja. Wir sehen Johannes Feierabend machen in der Apotheke oder er will Feierabend machen. Er will gerne Ingrid, seiner Assistentin, die Kasse überlassen. Und Kunden sind ja eh keine mehr da. Und dann zerbricht aber Ingrid ein Glas. Er muss nochmal umkehren und muss sich die blutende Wunde angucken. Und das führt uns in die Praxis, wo wir Nora sehen. Und Nora hat ein neues Gimmick. Nora versucht, Christian zu hypnotisieren. Und Christian will schon Feierabend machen, aber Nora meint, ihre Augen werden ganz schwer und so weiter. Das hat offensichtlich keinen Effekt auf Christian. Aber dennoch schlägt Nora vor, es doch bei Patienten mal anzuwenden. Und in dem Moment kommen dann Johannes und Ingrid in die Praxis und ja, die Wunde von Ingrid an der Hand muss genäht werden. Und aus diesem Grund muss dann Johannes natürlich auch zurück in die Apotheke, weil ja da jetzt keiner ist, und muss dann die Kasse machen. Also das bedeutet, Johannes kommt nicht rechtzeitig nach Hause. Und Christian kommt nicht rechtzeitig nach Hause. Und Nora hat ja einen ganz ominösen Satz. Sie sagt noch so in der Haltung der Hypnose, sagt sie noch, sie hat nichts zu befürchten.
Ja, in mir hat, es war, in mir gab es so diesen Peter Gagelmann, jetzt gehen Sie hoch Moment, wo ich so dachte, Nora, jetzt reicht's, jetzt bekommst du deinen Dahlmann. So, der wurde dann später auch noch abgelöst. Durch was anderes, aber sie war wirklich haarscharf davor, weil langsam finde ich wirklich, dass sie jetzt auch schon anfängt, die Patienten sozusagen für alternative medizinische Programme motivieren zu wollen und irgendwie den solche Sätze einflößt, auch in so einem Stil, der sowas, wie sagt man, hypnotisieren, das sie auch irgendwie schon haben soll, wo man dann auch irgendwie von außen merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Da dachte ich wirklich, Nora, langsam fängst du an zu spinnen. Es ist auch lustig, weil man Nora komplett anders kennenlernt, wenn man viel später in die Serie einsteigt. Ich bin ja in der sechsten Staffel, glaube ich, eingestiegen. Da ist sie die zuverlässige, kompetente und also das die Seele der Praxis. Okay. Und hier hat man so das Gefühl, also ich bin mal gespannt, ob es einen Knall gibt oder ob sie sich da nach und nach hin entwickelt.
Na, ich bin auch mal zurückgegangen, meine ganzen Notizen angucken, was wir jetzt wirklich in welcher Folge gesehen haben von Nora. Und gut, Nora ist eh erst in Staffel 2 dazugekommen. Aber wir haben gesehen in Folge 2 Feng Shui, wir haben in Folge 3, das habe ich völlig vergessen, Mondschnitt. Weißt du das noch?
Ja.
Da hat sie irgendwas angefangen, von wegen, diese Pflanze wurde bei Vollmond geschnitten und deswegen ist sie eingegangen und man darf solche Pflanzen nur bei Neumond schneiden und jetzt versuche ich die Pflanze wieder aufzupäppeln. In Folge 5 hat sie dann mit Pflanzen geredet. In Folge 7 hat sie chinesische Tierkreiszeichen herausgefunden und Christian als Affe bezeichnet. In der Folge 8 hatte sie die tibetianische Klangschale, in der Folge 9 hatte sie einen Traumfinger, in der Folge 10 hat sie in der Praxis meditiert und in der Folge 11 hat sie versucht, Christian zu hypnotisieren. Also, was ich damit sagen will, vielleicht ist sozusagen die Staffel 2 ihre Staffel für diese Sachen und am Ende der Staffel wird es einer anderen Nora. Aber wer weiß, mal gucken.
Gut möglich, ja.
Ja. Marlene und Inge sind in der Küche und es klingelt an der Tür und ein fremder Mann steht draußen an der Tür, beziehungsweise ein fremder Mann für uns und für Inge. Für Marlene ist es ein alter Bekannter, es ist ein Klassenkamerad von früher, er ist einen Tag früher gekommen als die anderen und stellt sich vor als Martaler, Rainer Martaler. Und Inge fragt nach seinen Eltern, weil der Name Martaler kommt ihr bekannt vor. Und dann erinnert sie sich an ihn und er auch an sie. Und sie gehen in die Küche. Marlene erkennt ihn auch gleich wieder. Und Rainer meint, sie sieht immer noch so aus wie vor 20 Jahren. Und sie fragt, ob er schon mal beim Augenarzt war.
Da habe ich ja gedacht, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich sagen, ja, gestern. Der meinte, die sind exzellent.
Ja, du alter Charmeur.
Tja. Na, wenn, dann muss das natürlich auch, weißt du, wenn man, das ist, hast du mir beigebracht, wenn man vom Pokern, das ist, weißt du, wenn man auf was
Ja,
setzt, dann muss man es auch durchziehen.
die Geschichte zu
So,
Ende erzählen, ja.
die Geschichte zu Ende erzählen, genau.
Ja. Ich bin ja jetzt mal gemein und mir ist das irgendwie aufgefallen. Ich weiß nicht, ich habe mal erzählt von der Serie The Good Witch auf Netflix, so eine FSK 0-Serie, wo auch immer so heile Welt ist. Und das ist jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber da gibt es eine Schauspielerin, die heißt Catherine Bell und die wird mit jeder Staffel stärker operiert. Und alle Männer um sie herum müssen immer so tun, ach, du siehst immer noch so toll aus für dein Alter und so. Und es ist so das Fremdschämen pur. Und ich habe hier ähnliche Vibes empfunden. So, also keine Ahnung. Irgendwie.
So, okay.
Also so ähnlich auch die Kanzlei war auch mal so eine Serie, wo die Christina Postel, glaube ich, die eine der Hauptrollen spielt und der 20 Jahre jüngere Oliver Vanucke muss ständig irgendwie auf sie stehen und so. Also manchmal etwas komisch, dass die älteren Frauen halt irgendwie in solche Rollen ständig inszeniert werden vom Öffentlich-Rechtlichen. Aber gut, nicht nur vom Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch vom Hallmark-Channel in den USA. Aber immerhin kann man ihnen keine Altersdiskriminierung vorwerfen.
Ja, das stimmt.
Ingrid wird behandelt mit ihrer blutenden Hand und erzählt, sie wollte früher Medizin studieren, aber kann kein Blut sehen. Und deshalb schlägt Nora vor, da kann man doch was mit Hypnose machen, aber wird dann von Christian zurechtgewiesen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass der Patient tatsächlich in erster Hand, haha, erster Hand, mitbekommt, dass Nora jetzt irgendwie alternative Behandlungsmethoden vorschlägt.
Ja, und ich meine, allein das wäre doch schon fast so ein Entlassungsgrund, dass man dann halt irgendwie sagt, ja, wir könnten auch das probieren, wo die sich völlig unzulässig einschaltet. Also,
Oh.
ja, schon spe also wo sie
Also.
ja irgendwie ahnt, dass er davon nichts hält. Also, das wär, ich sag mal, wäre es mit Hypnose, das ist ja kein Vorschlag von wegen, ich habe noch eine andere, also das ist ja ein völlig anderes Konzept, was sie da einbringen will in die Praxis.
Hypnose und Meditation ist vielleicht noch eher was Akzeptiertes als irgendwie Horoskope und
Ja.
Mondstellungen und so und Feng
Ja.
Shui, aber ja.
Ja.
Wieder zurück zu Marlene, die erzählt von ihrer Familie, also sie erzählt Rainer von ihrer Familie, dass sie geschieden ist und dass ihr Sohn Gregor gerade ein Jahr in Australien ist. Was ja bedeutet, eigentlich in Staffel 3 müsste er wiederkommen, wenn er ein Jahr in Australien ist. Also,
Ja,
wer weiß.
stimmt. Wir müssen mal darauf achten, ja.
Ja. Und er hat so einen etwas eigenartigen Satz, als er sagt, als Familienglucke konnte er sich sie nie vorstellen. Aber mit Inge als Haushälterin geht es natürlich. Familienglucke, also eine interessante Wortwahl.
Ja, da habe ich auch gestaunt. Da dachte ich, was ist denn das jetzt?
Ja,
Also,
ja.
ja, vor allem, weil er so vor der Charmeur ist und dann denkt man, schlägt es jetzt komplett um bei ihm oder was?
Ja,
Oder?
anscheinend.
Ja.
Auf jeden Fall sieht ja Inge als Haushälterin und Inge hört das mit und ist so ein bisschen beleidigt und geht dann auch. Und Er fragt nach Marlenes Mann, also aktuellem Mann, und sie erzählt von Christian. Seine Ehe ist schiefgegangen und er hat keine Kinder und muss weiter auf seine Traumfrau warten. Und erzählt, er arbeitet als Senatsverwaltung für Schule, Gesundheit und Sport. Also hat durchaus eine erfolgreiche Karriere.
Ja, also wir merken sozusagen den Konflikt, der sich hier anbahnt, relativ schnell. Er ist wirklich der Charmeur, der gut aussehende Charmeur, der einfach sehr engen Kontakt schnell zu Marlene hat.
Ja, und er fällt natürlich sehr mit der Tür ins Haus mit seinem Spruch, ich muss wieder auf meine Traumfrau warten, ja, während er sie so ganz eindringlich anguckt.
Ja, das stimmt.
Inge kocht und ist mit Johannes am Telefon. Er erzählt, dass Ingrid sich verletzt hat und er deswegen länger bleiben musste und nicht rechtzeitig zum Essen kam. Inge meint, er hätte anrufen können, aber sagt dann etwas angesäuert, dass sie nicht sauer ist. Und ja, was gibt es denn heute, fragt Johannes. Und sie sagt, es gibt verkochte Rouladen. Generell muss ich sagen, Inge oder Uta Schorn hat in der Folge, finde ich, eine ganz schöne Mischung gespielt aus, dass sie manchmal sich ärgert über Johannes, aber es ist nicht mehr die gleiche Art von Ärger wie am Anfang oft. Also sie ärgert sich zwar manchmal, aber es ist dann auch nicht so schlimm, dass sie jetzt den Kontakt zu ihm abbricht oder so, wie es am Anfang der Staffel 2 manchmal war.
Es ist ein bisschen mehr schon ein Pärchen sauer sein, ne?
Ja, so ein bisschen, ja. Marlene und Rainer reden von alten Schulzeiten, Clara und Christian kommen nach Hause, Marlene stellt sie vor und ich weiß nicht, ob du die Situation schon mal erlebt hast, dass du jemanden kennengelernt hast und ihr so angefangen habt, hallo, ich bin der Herr so und so, hallo, ich bin der Herr so und so. Und dann einfach eine dritte Person sagt, ach, ihr solltet euch duzen.
Ja, das stimmt, das habe ich auch noch nie erlebt. So waren auch, also damit soll ja sozusagen der Konflikt zwischen den beiden auch nochmal so deutlich gemacht werden, aber also dass die sozusagen beide überrumpelt werden, aber ja, vielleicht sollten wir den Satz mal bringen.
Ich finde, ihr solltet euch duzen. Später am Abend bietet Rainer Lisa ein Praktikum in Berlin an. Inge räumt ab und Rainer will Piwi auch irgendwelche Unterlagen für internationale Sportförderung schicken. Also im Grunde, ja, regelt er die Karriere der Kinder hier in einem Atemzug. Und er schlägt auch einen Besuch der Familie beim Berlin-Marathon vor.
Ja, ich dachte auch schon, jetzt wird's langsam heavy. Also du musst ja nicht den Ersatzpapa spielen, der Unterstützung braucht beim Marathon. Also wenn ich auf eine Sache keine Lust hätte, dann wäre das, dass ich jetzt nach, keine Ahnung, Eisenach fahre mit dem Satz, ja, da braucht noch jemand Unterstützung beim Marathon. Also
ja. Irgendwie reden sie von einem Fußballspiel, was am nächsten Tag stattfinden soll, als Teil dieses Klassentreffens. Und Rainer fragt Christian, ob er mitspielt. Marlene meint, das sei nicht seine Stärke, aber Christian fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und spielt natürlich mit. Und Rainer geht dann und wird von Marlene verabschiedet mit einem Kuss, wo man auch schon sehen kann, sie will ihm wahrscheinlich so einen freundschaftlichen Kuss geben, er will ein bisschen mehr und dann wird es so ein Halb- und Halb-Kuss. Ja, generell wegen dieses Fußballspiels. Dieses Klassentreffen war für mich das Erste, wo ich merkte, weder werden die Figuren genug vorgestellt, die dann alle auftauchen, noch wird genug erklärt, was sie eigentlich machen wollen. Also dieses Fußballspiel so kommt so, muss man so akzeptieren. Also es ist so, ja, was ist denn mit dem Fußballspiel morgen? Und also ich weiß nicht, ich habe jetzt bei meinem kürzlichen Klassentreffen kein Fußballspiel gespielt. Ich fände es schon angebracht, wenn man darüber kurz mal erklärt, na, wir haben doch gesagt, die Klasse spielt ein gemeinsames Fußballspiel oder so. Also für mich, ich war hier sehr verwirrt, was es jetzt mit diesem Fußballspiel auf einmal auf sich hat, wo eben noch von einem Klassentreffen die Rede war. Also ich bin natürlich auch immer manchmal etwas abgelenkt, weil ich Notizen schreiben muss. Also entgehen mir manchmal vielleicht ein, zwei Sätze, aber ja, hier war das erste Mal, dass ich dachte, hey, was ist denn jetzt dieses Fußballspiel?
Ja, also, ja, okay, ich habe da gedacht, also mir war das relativ klar, aber ja, wenn du den Satz brauchtest, das sehen ja mal alle.
Wenn du den Satz brauchst.
So sollte es jetzt nicht so klingen. Also, wenn du meintest, der Satz fehlt, kann ich das schon noch nachvollziehen. Also, ja. Der hätte es nicht geschadet, den Einsatz zu bringen. Also,
Später im Schlafzimmer fragt Christian, ob es was gibt, was dieser Rainer nicht kann. Und fragt, ob Marlene und Rainer mal was hatten. Und Marlene sagt, nicht wirklich. Aber dann ist das nicht wirklich eigentlich ein Ja. Weil sie waren mal zusammen.
Ja, es wird irgendwie, also es ist wirklich eine, also die Antwort macht auf Dauer skeptisch, weil ja irgendwie sehr klar wird, dass da irgendwie viel passiert ist früher. Also
Ja.
wir haben, und das ist unser gemeinsamer Song und dies und das und jenes. Und warum sie da so vorsichtig ist, verstehe ich auch nicht.
Ja. Ist ganz lustig hier an der Stelle, sagt sie dann so, aber wollten wir nicht schlafen? Und Christian sagt, stimmt, gute Nacht und dreht sich um. Und an der Stelle haben wir gesagt, man möchte manchmal Christian, wenn er so schmollt, möchte man ihm so in die Wange kneifen, finde ich. Also
Ja,
er hat
das
sowas so
stimmt.
von wegen, nee, 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 ich rede jetzt nicht mehr mit dir und so.
Ja, das stimmt. Da gibt's, da wird es in vielen, vielen späteren Folgen wird's noch eine Szene geben, da freue ich mich dann drauf. Da wird das eher in Wut eskalieren.
Ist ja sowieso, wird ja nochmal eine spannende Zeit, wenn du die Folgen dann schon kennst, die wir gucken und ich noch nicht. Das ist ja dann
Ja.
nochmal eine neue Art von Situation.
Das stimmt. Aber ich habe, glaube ich, auch schon vieles wieder vergessen.
Ganz zu Ende war die Szene noch nicht, denn als Christian sich umdreht und gute Nacht sagt, sagt Marlene, okay, er war der Erste. Und Christian sagt, da bin ich ja froh, dass du so einen guten Geschmack hattest. Aber Marlene antwortet, an dich kommt keiner ran. Du bist der Beste. Am nächsten Tag findet das Klassentreffen statt, in Form eines Banketts, mit Blick auf die Wartburg natürlich.
Ja, also man muss in Eisenach extrem lange suchen und es gibt irgendwo eine ein Plattenbau und dahinter findet hat man keinen Blick auf die Wartburg, aber sonst
Genau.
überall.
Ja. Rainer steht auf und spricht kurz, dankt Marlene und hofft, alle haben ein perfektes Wochenende. Also er dankt Marlene für die Organisation. Alle haben Spaß und lachen und irgendwas reden sie von einer Waldschenke und einer Geschichte von früher und Schnaps als Preis und irgendwelche Aufgaben von damals. Auch hier habe ich überhaupt nicht durchgesehen, was, über was sie da reden. Also Johannes könnte überprüfen, ob alles noch stimmt. Christian muss noch den Arztkoffer holen wegen des Fußballspiels. Rainer sagt zu ihm, immer im Dienst der Herr. Also an dieser Stelle könnten wir jetzt den Hörer, der die Folge vielleicht nicht gesehen hat, genauso im Unklaren lassen wie die Serie selbst es tut mit dem Zuschauer. Aber ich würde jetzt einfach mal erklären, das ist so eine Art Rallye, die sie machen durch den Wald, wo sie irgendwelche Routen nehmen und dann am Ende in der Waldschenke landen und auf dem Weg dahin irgendwelche Aufgaben einsammeln und erfüllen müssen. Und der Preis sind 2 Flaschen Schnaps. Aber das ist sowas von, also ich weiß nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen, dass du das.
Klassentreffen. Es ist ein Klassentreffen. Also allein schon die Form, allein schon das Format, dass sie hier so in einem Bankett sitzen und an einem langen Tisch mit Blick auf die Wartburg, so stelle ich mir kein Klassentreffen vor. So.
Ja,
Und
das ist
dann noch,
schon.
dass sie noch ein Fußballspiel organisieren und dann noch ein seltsamen, eine Kamelrallye irgendwie da machen. Also es war für mich völlig unersichtlich, was hier passiert. Also es war wirklich, ja.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen, dass das so, also gerade diese Rallye, da habe ich irgendwie auch nicht ganz verstanden, was sozusagen das war, also vor allem, dass es dann ja später noch in Gruppen aufgeteilt wurde, wo dann auch
Ja.
wirklich langsam der Klassen, die auch so bestimmt wurden, so von dem möchte gern Klassensprecher, ja, das war irgendwie so ein bisschen, da gebe ich dir recht, da war ein bisschen viel
Ja.
Brimborium und wenig erklärt, das stimmt.
Und wenn man sich dann nochmal kurz vor Augen führt, diese ganzen Leute, die in dieser Folge auftauchen, die sitzen hier am Tisch. Aber es wird überhaupt nicht erklärt, wer sie sind. Und sie haben alle so Sätze, wie ich schon mal erwähnt habe. Es ist unglaublich anstrengend, wenn du sozusagen diese Sätze aufschreiben musst, die dir irgendwelche Hintergrundgeschichte liefern. Aber du weißt weder, wer die Figuren sind, noch worum es da geht und so weiter. Von wegen, ja, und dann war ja da dieses eine Mal mit dem Verlaufen, ne? Und der eine sagt, ja, wir haben uns wirklich verlaufen. Und du weißt weder, wer ist das? Ich kann nicht aufschreiben, Franz sagt das, Lisa sagt das oder so, sondern es ist wirklich, da sagt einer was, den ich nicht kenne, zu einem anderen, den ich nicht kenne, und dann lachen alle. Und also es war für mich hier völlig durchsichtig, was hier passiert. Ja. Egal, Schnitt auf das Fußballspiel. Aber nochmal, was ist das für ein Klassentreffen, wo die Männer in Leibchen auf einem Ascheplatz Fußball spielen und die Frauen in Zitrus- und pinkfarbenen Blusen daneben sitzen und zusehen und dabei über Dating im Internet sprechen?
Ja. Mehr Klischee ist natürlich nicht möglich, das stimmt.
Ja, naja, wie gesagt, Fußballspiel. Marlene wird von einer Mitschülerin, die auch fast bis zum Ende der Folge in meinen Notizen die Mitschülerin blieb, weil ihr Name nicht erwähnt wird, aber sie hat viele Szenen. Wird angesprochen wegen irgendwelcher Internet-Dates und dass sie auch mal einen Fremden daten sollte. Also die hat offenbar nicht mitbekommen, dass sie mit Christian zusammen ist oder ihr ist es egal oder ich weiß nicht, keine Ahnung.
Sie sagt ja auch zu ihm an einer Stelle, du solltest das auch machen, weil das sozusagen auch deine Attraktivität wieder erhöht. Also das macht es irgendwie spannender so in der Beziehung.
Okay.
Auch eine sehr eigenwillige Ansicht.
Ja. Beim Spiel kriegt Rainer einen Ball mit etwa, ich will nicht untertreiben, aber ich würde sagen, es waren so 5 km/h
ja.
Gegen die Brust und hat Schmerzen. Christian erkundigt sich, ob alles okay ist, aber Rainer spielt natürlich weiter. Und an der Stelle noch ein kleiner Einwurf. Die T-Shirts, die sie tragen, Abi 1986, fand ich ganz interessant, weil das würde ja so auf einen Geburtsjahrgang so ungefähr 1968 hindeuten. Mhm. Und das würde bedeuten, Marlene ist ungefähr im Jahr 2005 37 Jahre alt.
Mhm.
Also da haben wir jetzt endlich mal so ein bisschen so ein genaues Alter, was das Alter ist,
ja,
was sie sein soll.
Und dann ist sie auch eine sehr junge Mutter geworden, ne?
Ja, also, Gregor ist ja schon irgendwie
17, 18, 19.
Ja, dann ist sie mit 20 schon mal Mutter geworden, ja. Mhm. Ja. Also kann natürlich auch sein, sie ist 2 Jahre älter, man kann ja auch 20 sein beim Abi oder so, aber
ja.
18 ist wahrscheinlich sogar eher jung, aber ja. Johannes denkt sich dann diese Aufgaben aus. Gibt auch keine Szene, wo er gefragt wird, ob er das machen kann. Man sieht ihn einfach jetzt diese Aufgaben sich ausdenken. Inge und Clara kommen rein in sein Arbeitszimmer und Clara wollte mit ihnen beiden in die Kindervorstellung gehen, was Johannes vergessen hat. Und Johannes muss diese Aufgaben bis morgen erledigt haben, weil man seine Kompetenz schätzt und fragt deshalb Inge, ob sie mit Clara allein gehen kann. Und Inge ist enttäuscht, aber lässt ihn zu Hause. Auch hier wieder so eine Szene, wo Uta Schorn es so ein bisschen so spielt wie, ja, ist gut, okay, wir gehen allein. Und ein bisschen sauer ist, aber nicht so sauer, dass sie nicht mehr mit ihm redet.
Ja, und sie sagt ja noch so schön, fragt ja Clara, gehen wir jetzt doch nicht hin? Und sie sagt, ja doch, man hält ja seine Versprechen ein, auch noch mit so einem schönen Blick. Das hat mir ganz gut gefallen.
Ja. Das Fußballspiel ist vorbei. Rainer hustet immer noch ein bisschen von dem schwerwiegenden Treffer. Und was ich ganz schön fand, war, dass das hier so quasi so Kreisliga-Fußballmäßig direkt nach dem Abpfiff gibt's Bier.
Ja. Ja, es ist sowieso so eine komische, also ich meine allein schon diese Laola-Welle, die sie da anstimmen, weil sie irgendwie gewonnen haben. Also ich sag mal so, bei meinem Klassentreffen in 30 Jahren möchte ich mich daran nicht beteiligen, wenn es sowas geben würde.
Vor allem machen ja alle die Laola-Welle, also beide Leibchen machen das. Also,
ja. Ja. Ja, stimmt.
Die Frauen sitzen an der Seite und ihre einzige Aufgabe ist es, den Männern zuzujubeln.
Ja. Ja, da hat dieses Jahr nicht 2023 like zum Glück. Und das auch nicht 2005 like oder 2006 like.
Ja, ist übrigens auch eine Folge von Gabriele Kister. Habe ich
auch gesehen, ja.
Ja. Marlene fragt, ob sie ihren Spaß hatten. Christian sagt, Fußball ist nicht so meine Stärke. Aber, sagt Marlene, dafür hast du ja andere Qualitäten. Im Schlafzimmer fragt Christian, ob er zu Hause bleiben kann morgen, wenn es in die Disco geht. Weil er gemerkt hat, das sind einfach auch Leute, die er nicht kennt, mit Geschichten von früher, bei denen er nicht dabei war. Marlene fragt ihn so ein bisschen einfühlsam, du hattest eh keine Lust auf die ganze Veranstaltung, oder? Und Christian stimmt zu und Marlene willigt ein, dass sie den anderen einfach sagt, dass er einen Notfall hatte und dann allein in die Disco geht. Aber sie will unbedingt gehen.
Aber da muss ich auch sagen, kann ich ihn total nachvollziehen. Also, dass er überhaupt am Anfang schon dabei war, fand ich unlogisch. Also, er gehört ja einfach nicht zur Klasse. Und
ja, die Idee ist, glaube ich, so, dass die ganzen Leute auch ihre Partner mitbringen können.
Ja, okay.
Aber es ist irgendwie auch nicht, für mich auch nicht logisch. Also,
ja, man kann ja nicht so richtig erkennen, wer jetzt zu welchem, also dann irgendwie wirkt es für mich so, als ob nur Marlene jemanden gefunden hätte.
Der Einzige, der seinen Partner mit hatte bei dem Klassentreffen, was ich kürzlich hatte, waren die beiden, die in der Schule schon zusammen waren.
Ah, ja, genau, also sonst, das hat dann ja auch Logik.
Ja, sonst hat wirklich keiner irgendwie gesagt, ach, das ist übrigens mein Mann. So, also.
Ja, weil die Geschichten ja wirklich immer sehr speziell so Schüler-Stories
ja.
sind.
In der Disco am nächsten Tag sehen wir Rainer und Marlene an die Bar gehen und Wasser und Sekt trinken. Und Rainer wollte mal mit ihr allein sein und über alte Zeiten reden. Und er hat auch was mitgebracht. Und deshalb gehen sie gemeinsam raus. Kurzer Schnitt auf Christian, der ein Buch liest. Und Johannes kommt hinzu und sagt, er hat seine Rallye-Geschichten fertig. Und sie reden darüber, dass er nicht auf die Feier gegangen ist, dass Christian nicht auf die Feier gegangen ist. Und Johannes fragt, ob er wohl das Richtige tut. Marlene und Rainer haben sich mal viel bedeutet. Man sollte alte Jugendlieben nie unterschätzen und du solltest die Situation unter Kontrolle behalten. Die Situation, nicht Marlene. Und Christian schlägt nachdenklich sein Buch zu. Was mir hier aufgefallen ist, natürlich eine Story, die auch in dieser Staffel stattgefunden hat mit Johannes alter Jugendliebe. Deswegen der Satz, man sollte alte Jugendlieben nie unterschätzen von ihm. Ganz cool. War das diese Staffel? Ich glaube, es war die erste Staffel.
Ja, die erste,
ja. Ja. Aber wie auch immer, man sollte alte Jugendlieben nie unterschätzen, hat er ja mit Evelyn Dahlmann erlebt. Wieder zurück an der Disco mit Rainer und Marlene. Reden sie darüber, dass er weggegangen ist aus Eisenach, damals nach Berlin. Und er sagt, er dachte, er müsste frei sein, um sein Studium durchzuziehen. Deswegen ist er damals nach Berlin gegangen. Er hat offenbar studiert in Berlin.
Ja, es gibt so diesen klassischen Dialog auch, glaube ich, der immer so passiert, oder? So dieses, warum habe ich damals, also nee, ich weiß nicht, ob der immer so passiert, aber zumindest im Film wird er immer so dargestellt, dass es immer eine Konfusion darüber gibt. Also entweder die sich geärgert haben, haben sich eigentlich geliebt oder beide haben sich nicht getraut, sich anzusprechen, aber es wird immer irgendein Missverständnis von früher thematisiert. Und ja, auch hier so von wegen, wer hat das eigentlich alles beendet und so.
Ja, ja. Trotzdem, auch wenn er damals gegangen ist, hat er noch nie eine Frau getroffen, die ihn so fasziniert hat wie Marlene. Und jetzt geht es ihm wieder so. Und er legt ihr den Mantel um, weil es kalt ist. Und Marlene sagt, immer noch die alte Masche. Und Rainer sagt, nein, es ist keine Masche. Er meint es so. Und durch vollkommenen Zufall landen sie an der Stelle, wo sie sich das erste Mal geküsst haben. Und Rainer sagt, er würde das jetzt gerne wieder tun. Marlene meint, das sei keine gute Idee und fragt, was er eigentlich mitgebracht hat, was er vorher erwähnt hat. Und Rainer hat ihre alten Liebesbriefe mitgebracht. Er glaubt, sie haben sich damals mehr geliebt, als sie heute denken. Sie ist sich da nicht so sicher und möchte wieder rein zum Tanzen.
Ja, er macht schon eine wahnsinnige Wandlung durch, so vom am Anfang einfach dem Charmeur dazu, dass er jetzt schon sehr kühl seine eigenen, also nicht sehr kühl, aber ich sag mal, dass man da jetzt irgendwie einen anderen Kontext wählt oder da so ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Also er wird vielleicht wirklich so ein bisschen sentimental, was er Marlene auch sagt.
Also er versucht schon sehr offensiv, Marlene quasi genau. Christian auszuspannen.
Ja, genau. Und das ist jetzt schon sehr, ja, also ist schon eklig.
Zeitsprung in der Disco, alle tanzen. Christian taucht auch auf der Feier auf, weil er jetzt von Johannes bequatscht wurde. Und er beobachtet Rainer und Marlene beim Tanzen zu einem Schmusesong, während die Mitschülerin erzählt, dass, dass Marlene und Rainer früher das Traumpaar an der Schule waren und sie sehr gelitten hat, als er nach Berlin gefahren ist. Und eher ein bisschen wütend geht Christian zu dem tanzenden Paar hin und fordert Marlene zum Tanzen auf, während Rainer mal wieder hustet. Und ja, genau. Die geilste Stelle für mich hier, was die Technik angeht. Ich habe ein bisschen auf die Geräusche in der Szene geachtet. Du auch?
Nee, da wurde auch teilweise, weil ich gucke es ja auf YouTube, da wurde es teilweise gemutet, weil das eventuell mit irgendeinem Urheberrecht.
Ah, da war lizenzierte Musik im Hintergrund, ja.
Ja, genau. Ja.
Okay, das ist Pech, weil du kennst ja diese klassische Szene in Filmen, wenn du so die Disco oder einen Club hast und im Vordergrund unterhalten sich die beiden Hauptfiguren und im Hintergrund tanzen die Leute, aber die Musik wird so ein bisschen leiser gedreht, dass die vorne gut zu verstehen sind.
Ja.
Eine ganz typische Szene, die im Grunde ja hier auch so passiert. Solche Szenen werden ja meines Wissens immer, aber vielleicht auch nur meistens in Stille gedreht. Also du hörst diese Musik ja am Set nicht, sondern die Komparsen und Darsteller müssen halt tanzen. Vielleicht wissen sie auch ungefähr in welchem Tempo, aber die letztliche Mischung macht dann sozusagen, dass die Musik dann auch an dieser Stelle dröhnt wie aus einem Club und dass die Schauspieler da so ein bisschen drüber reden. Wahrscheinlich hast du am Set auch irgendeine Art von Musik, aber ja. Was man hier aber vergessen hat, ist, die Geräusche der Kleidung und der Schuhe der tanzenden Statisten wieder rauszunehmen. Mhm. Das heißt, hier an dieser Stelle merkt man, dass diese Szene in Stille gedreht wurde und die Musik draufgelegt wurde, weil im Vordergrund hast du das Gespräch der beiden und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit so ein Rascheln der Kleidung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat.
Ja, doch, ja. Okay. Und ja, konnte ich da nicht mit.
Ja, und das ist total, also ich habe echt eine Pause gemacht, kurz und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn sowas passieren? Also, das ist wirklich so, wie wenn bei, keine Ahnung, bei Troja oder so ein Flugzeug drüber fliegt oder so. Oder keine Ahnung, ein Zug im Hintergrund vorbeifährt oder so. Okay. Das ist wirklich, also.
Lustig, okay, krass.
Du hörst im Grunde oder siehst im Hintergrund die Statisten tanzen und hörst die ganze Zeit deren Schuhe, wo ja eigentlich theoretisch voll Lautstärke Musik in dem Raum ist und man da eigentlich keine Schuhe hören dürfte.
Dann bin ich ja mal gespannt, weil ja auch bei dir die Sounddesigner und Tontechniker immer kritisch auf dem Prüfstand stehen, was nachher da mal technisch passieren wird.
Vermutlich hätte man die Szene mit Ansteckmikrofonen drehen müssen, wenn man das nicht gemacht hat, mit den beiden Schauspielern mit Ansteckmikrofonen oder dann tatsächlich nachsynchronisieren, wenn du so viele Geräusche da in dem Raum hast. Wie auch immer. Christian spricht sie darauf an, dass er sie noch nie so hat tanzen sehen, so wie eben mit Rainer. Und Marlene sagt, es liegt daran, dass wir nie tanzen gehen. Und irgendwie habe ich die folgenden Worte nicht so ganz verstanden, deswegen habe ich sie einfach mal Stück für Stück aufgeschrieben. Christian, findest du das nicht peinlich? Immerhin bist du, Marlene, ich bin ich. Du hast mir den Abend verdorben, das ist nicht ganz, wenn du vorhattest, mir den Abend zu verderben, dann ist dir das gelungen oder so, sagt sie. Christian, ich war einfach, Punkt, 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 Marlene, eifersüchtig. Und das finde ich peinlich. Was hätte er gesagt, hätte sie ihn nicht unterbrochen? Findest du das nicht peinlich? Immerhin bist du.
Ja, da gibt's keine. Immerhin bist du in einer Beziehung oder sowas.
Oder immerhin bist du alt oder. Weiß ich nicht. Also was wäre da gekommen? Also ich weiß nicht, was er da denkt.
Immerhin bist du in einer Beziehung. Also ich glaube.
Aber es ist ja kein Grund, dass sie nie tanzen gehen, oder?
Ach so, weil es darauf kommt, ja.
Wir gehen nie tanzen. Findest du das nicht peinlich? Immerhin bist du. Und sie sagt, ich bin ich.
Ja, ja, der Satz. Ja, ich habe auch keine gute Komplettierung.
Na gut. Wir haben es versucht. Gabriele Kister können wir leider nicht mehr fragen. Die ist vor ein paar Jahren gestorben.
Ach, wirklich? Ja, krass. Ja.
Auch, es geht weiter leider mit Ungereimtheiten, du merkst es. Wir sind im Schlafzimmer und das nahezu nahtlos geht das Gespräch weiter. Christian, wie gesagt, ich lese es nochmal vor. Ich war einfach, Punkt, 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 Marlene, eifersüchtig, das finde ich peinlich. Sie gehen raus aus dem Club, die Schlafzimmertür geht hinter ihnen zu nach einem Schnitt und Christian sagt nahtlos, ich bin nicht eifersüchtig. Also so, als wäre das Gespräch gerade an der Stelle weitergegangen, so als würde der Ausgang des Clubs der Eingang in ihr Schlafzimmer sein. Ganz seltsamer Schnitt.
Ja, aber das gibt's, finde ich, vielleicht ist das auch so, gibt es bei deutschen Serien relativ oft, aber dieses Klassische, dass ich sag dann, weiß nicht, wir sind jetzt in Berlin am Hauptbahnhof und ich sag zu dir, Martin, aber warum ist das denn mit deiner Freundin, hat nicht funktioniert? Und dann nächster Schnitt ist, wie wir am Brandenburger Tor stehen, also 2 Kilometer weiter und du dann sagst, oder 1 Kilometer weiter und du sagst dann, ja, wir haben uns einfach auseinandergelebt oder sowas. So. Und die einzige Erklärung dafür kann es ja sein, dass sie unterbrochen werden in einem Dialog durch Dritte und den Dialog dann, den Dialogfaden dann in späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.
Kann ich so akzeptieren. Das Einzige, was dann unglücklich ist, ist, dass es sozusagen, wie heißt es, co-tangiert? Nee, also dass es parallel läuft. Jetzt hätte ich total schlau gewirkt, hätte ich jetzt das richtige Fremdwort benutzt. Aber, mit Raum verlassen und Raum betreten. Also, dass sie den einen Raum verlassen und den anderen betreten, der völlig woanders ist in dieser Welt von Familie Dr. Kleist und dann dasselbe Gespräch weiterführen.
Ja, sagst du, aber es ist ja eine große Villa und bislang habe ich sie noch nicht gesehen. Vielleicht haben sie auch einen Club in dem Anwesen.
Vielleicht ist die Familie Kleist hat gesagt, ach komm, mach das doch alles bei uns in der Villa.
Ich gehe mal fest davon aus.
Also, in diesem Schlafzimmer, nachdem es diesen komischen Schnitt gegeben hat, fragt Christian, ob er zu der Wanderung morgen mitkommen soll, ob sie das freuen würde und Marlene würde es freuen. Und dann sind wir bei der Wanderung am nächsten Tag. Die Mitschülerin und ihr mit 4 Fragezeichen hier Mann. Später stellt sich heraus, es ist nicht ihr Mann, aber ich wusste wirklich nicht, wer es ist. Also sagen, schade, dass Marlene und Christian so früh gegangen sind. Es wurde dann noch richtig witzig am Abend davor. Hier steht, wer sind die beiden? Sind sie zusammen? Wieso datet sie dann Fremde? Was passiert hier?
Ja.
Rainer hustet wieder, meint, das war der Rauch, den er gestern eingeatmet hat. Und sie bilden Teams. Christian, Rainer und der Nächste, der keinen Namen hat, Matti Wien spielt den, bilden ein Team. Und jedes Team soll eine andere Strecke nehmen. Alle führen aber letztlich zur Waldschenke. Und auf dem Weg dahin müssen alle Aufgaben gelöst werden. Ich hatte eben noch einen Gedanken. Genau. Christian fragt Marlene, ob er mitkommen soll zur Wanderung und ob sie das freuen würde. Und das würde sie freuen. Und dann werden sie aber nicht mal in dasselbe Team gesteckt. Also verbringen quasi die nächsten 3 Stunden getrennt voneinander im gleichen Wald.
Ja, also die ganze Konstruktion in Kleingruppenaufteilung halte ich doch für etwas merkwürdig.
Ja.
Also würde ich mir King werden.
Nochmal kurz zu Matti Wien. Ist übrigens interessant. Matti Wien spielt diesen, wie du ihn genannt hast, möchte gern Klassensprecher. Und Matti Wien ist der Sohn von Dieter Wien, der bei Kleist auch schon mitgespielt hat. Falls du dich erinnerst, der war der Heribert Merkel in der Folge 108, also Staffel 1, Folge 8. Der als erster von diesen vergifteten Vitello Tonato gegessen hat.
Ach, und lustig, okay,
dann irgendwie diese Seuche ausbricht. Also noch wie hieß die Folge? Ein Fest mit Folgen.
Lustig, wäre mir jetzt nicht, nee, ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben.
Also der ist der Sohn von dem.
Okay.
Am Telefon sprechen Johannes und Inge miteinander. Johannes sagt, Inge fehlt ihm und hat den gemeinsamen Abend vermisst. Inge überdenkt die Rolle, die sie in der Familie spielt. Für andere sieht es so aus, als sei sie nur die Haushälterin und manchmal hat sie auch das Gefühl. Johannes will sofort vorbeikommen und über alles reden, aber Inge meint, sie hat schon was vor.
Ja, ich meine, dass da auch das Thema wird, also ich meine, es ist natürlich auch nicht schön, wenn man plötzlich mitbekommt, dass Gäste einen so als Haushälterin betiteln. Und gerade wenn es heißt, ja, wir haben hier eine Familientradition und ein Gast kocht und alle aus der Familie kommen nicht, da kann ich schon sehr nachvollziehen, dass das irgendwie alles jetzt nicht so gut ankommt.
Ja, möglicherweise ist es auch das, was sozusagen Inge gebraucht hat. Sie hat mal gebraucht, die Perspektive, dass jemand anders sagt, das ist doch hier die Haushälterin, ne? Dass sie selber merkt, ja stimmt, eigentlich bin ich hier die Haushälterin. Also ich erfülle alle Aufgaben einer Haushälterin und deswegen ist der Satz, sie denkt darüber nach, was für eine Rolle sie in der Familie hat, gar nicht falsch gewählt, weil sie bis jetzt vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass sie diese Rolle spielt.
Ja, das stimmt.
In der Gruppe auf der Waldrelle geht Matti Wien einfach wieder und geht direkt in die Kneipe, statt 3 Stunden durch den Wald zu laufen. Und dann sagt Rainer zu Christian, typisch Peter. Und hier würde ich gerne so eine Art Tusch einführen. Typisch Peter, tada, wir haben einen Namen. Matti Wien, der schon seit, keine Ahnung, einer halben Stunde oder so in dieser Folge rumläuft, heißt Peter mit Rollennamen. Mhm. Und wieder hustet Rainer. Und ja, Christian und Rainer lösen Aufgaben. Rainer will einen Trampelpfad nehmen, um abzukürzen. Und Christian stellt fest, dass er immer der Sieger sein will. Rainer sagt, ja, du nicht? Eine andere Gruppe besteht aus Marlene, der Mitschülerin, und Paul, wie wir erfahren, wie er heißt. Paul ist der Nicht-Ehemann von der Mitschülerin, die sind irgendwie immer im Doppelpack unterwegs, aber sind nicht zusammen und scheinen auch nicht zusammen sein zu wollen und auch nicht zusammen gewesen zu sein. Also irgendwie, naja, egal, Paul. Und Paul sagt, das ist eine Wanderung und kein Spaziergang und will also das Tempo ein bisschen erhöhen. Und genau, auch hier wieder der Tusch. Hier steht Minute 30, wir erfahren Paul. Tada, er ist Single. Also nicht zusammen mit der Mitschülerin. Nicht zusammen mit der Mitschülerin unten. Manchmal überhole ich mich selbst hier, wenn ich alles aus dem Gedächtnis sage und dann erst hinterher die Notizen sehe und denke, ah ja, das wollte ich später sagen, aber... Rainer bei Christian hustet weiter. Christian fragt nach irgendwelchen Allergien, ob er Allergien hat und ob sie nicht lieber umkehren sollen, bevor es schlimmer wird. Aber Rainer sagt ihm, er soll mal seinen Beruf eine Minute vergessen. Die Mitschülerin sagt zu Marlene, gut, dass du in unserem Alter überhaupt noch eine Beziehung gefunden hast. Ich möchte nochmal daran erinnern, 37 ist Marlene ungefähr.
Ja. ich überlege gerade, aber das ist, wenn ich das jetzt erzählen würde, würden wir darauf wissen, um wen es geht, deswegen kann ich es nicht erzählen. Aber da gibt es Leute, die manche Leute sehen sehr früh irgendeinen Schlussstrich, sagen wir es einfach so.
Schlussstrich, ja. Der Mitschülerin hat es sehr imponiert, dass Christian sie so von der Tanzfläche geholt hat. Um sie hat noch nie jemand gekämpft. An der Stelle haben wir uns sehr stark erinnert nochmal an den Bechdel-Test. Also, weil die beiden Frauen haben ja hier mehrere Szenen allein zusammen, aber das einzige Gesprächsthema ist Männer, Dating, Beziehung. Ne?
Das stimmt, wohingegen sich die Männer, irgendwie, da geht es dann auch mal kurz zum Alkohol oder sowas, so von wem kannst du denn schon wieder und so weiter. Also wenigstens so neben, also nicht, dass das sie jetzt sympathisch macht, aber zumindest geht es nicht nur um Frauen.
Es ist seltsam, dass diese Folge so extrem darunter leidet und auch von einer Frau geschrieben wurde. Also,
stimmt.
Christian und Rainer wieder. Christian fragt, wo sind wir denn hier? Wo ich dachte, hey, er kündigt den Damen an.
Ja gut, wenn direkt danach ein krasser Satz gekommen wäre.
Ja, Rainer hustet weiter, kriegt keine Luft mehr und hat jetzt auch mittlerweile ganz blaue Lippen und Seitenstechen. Und sie setzen sich, um kurz auszuruhen, und Christian will Hilfe holen per Handy, aber es ist kein Netz. Ist ja auch durchaus realistisch für Thüringen 2005. Also heutzutage ist es ja eigentlich überall recht gut erschlossen, aber dass er da kein Netz hat 2005. Also ich weiß, wir hatten in Brandenburg bei meiner Großmutter auch mal, die hatte so ein Haus mitten auf dem Land und da konnte man auch, wenn man sich irgendwo ganz nach oben gestreckt hat mit der Hand, hat man dann mal so einen Balken bekommen und konnte mal so eine SMS rausschicken von da. Ja, und dann fällt Christian der Fußballtreffer wieder ein, den er bekommen hat, und untersucht Rainer an der Brust, glaube ich, oder an der Lunge und diagnostiziert einen Spannungspneumothorax. Seine Lunge ist teilweise kollabiert, und ganz cool fand ich den Moment, als er so in die Erklärung einsteigt und Rainer dann so sagt, ja, ich weiß, was das ist. Ich war mal Sanitäter. Oh Gott. So, also er weiß sofort, was das ist, und sie sind sozusagen, sie brauchen keine weiteren Erklärungen, weil es geht ja nicht darum, zu erklären, was das ist. Also der Autor interessiert sich in dem Fall nicht dafür, jetzt lang und breit die wissenschaftliche Erklärung für den Spannungspneumothorax zu liefern, sondern es geht ja darum, die Figuren zu zeigen und was das mit denen macht.
Ja.
Die Mitschülerin fragt Marlene weiter aus, ob sie noch Streit hatte mit Christian wegen Rainer. Und Marlene sagt so ein bisschen zurückweisend, jetzt ist aber Schluss, Ulrike. Ding, 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 ding. Wir haben einen Namen. Minute 32 und wir kennen endlich alle Namen der Gastrollen. So, Marlene will Christian anrufen, erwischt aber irgendwie nur direkt die Mailbox, also das Handy ist aus, und Ulrike denkt, er ist sauer auf sie, erzählt irgendwas von Kellnern, die sie früher angesehen hat, weswegen ihr geschiedener Mann dann tagelang nicht mit ihr gesprochen hat. Also die Mitschülerin Ulrike wird schon als ziemlich nervige Person so geschrieben. Christian ruft nach Hilfe, mündlich, aber niemand hört sie, sagt zu Rainer, sie müssen irgendwie die Luft aus der Lunge holen mit irgendeinem Ventil. Und Rainer fragt, hast du das schon mal gemacht? Und Christians Antwort spricht 1000 Bände. Klar, 1000 Mal.
Ja, da hat man auch das Gefühl, dass da so auch die Ideen, also wenn's medizinisch stimmt, dann muss man sagen, Respekt, wie er da so improvisieren kann. Aber es hat einen kurzen Charakter von, ja, und dann sozusagen, und das, den Kugelschreiber nehme ich hier für die Spritze und sowas. Es hat auch einen kurzen Touch von wegen, okay, ich habe jetzt eine gute Gelegenheit, meinen Widersacher hier aus dem Weg zu räumen.
Genau. Ich steche da mit dem Messer so ein bisschen rein.
Aber das muss alles so. Er hat so ganz bisschen was Gefährliches da im Moment,
Marlene erwischt wieder nur Christians Mailbox und meint, irgendwas stimmt da nicht. Und Ulrike, vielleicht prügeln sie sich gerade um dich.
Ja, das ist die einzige Möglichkeit,
Ja,
genau.
ich glaube, Marlene sagt so was, wie steht hier jetzt gerade nicht, aber ich glaube, sie sagt, jetzt hör doch mal auf, Ulrike. Also ständiges Hin und Her zwischen den beiden Szenerien. Christian hat Jod, Alkohol, Taschenmesser, Kugelschreiber und ein paar Schmerzmittel. Und dafür, also meint, damit sind sie perfekt ausgerüstet, um das zu machen, was er sich überlegt hat. Bevor wir aber sehen, was das ist, sehen wir nochmal Marlene, die kommt an der Waldschenke an und sie treffen Peter. Und der meint, er hatte schon ein Sturzbier, fand ich ein ganz geiles Wort. Also er brauchte schon mal ein Sturzbier. Und Marlene fragt Peter nach Rainers Handynummer, weil sie Christian immer noch nicht erreicht. Und Ulrike spricht Paul an, warum er auf einmal weg war, nimmt was von seinem Bier, was glaube ich davor erst Peters Bier war. Also das Bier ist ein Wanderpokal. Ja, und ich hatte ja immer noch gedacht, dass es irgendwie nochmal darauf hinausläuft, dass Ulrike und Paul irgendwie zusammenkommen. Aber da wurde dann gar nichts mehr mitgemacht. Ich glaube, das ist die letzte Szene, die die beiden haben, außer noch irgendwie mit am Tisch zu sitzen. Wieder bei Christian und Rainer bereitet Christian einen Schnitt vor. Und es gibt ja so verschiedene Sprüche von Ärzten, die man immer mal wieder hört. Zum Beispiel, wird nicht wehtun, das tut fast gar nicht weh. Er sagt jetzt hier, tut gleich bisschen weh. Und nach diesem ersten tut gleich bisschen weh, jetzt tut's gleich richtig weh.
Ja, da ist er schön ehrlich, ne?
Ja, das
Also.
stimmt. Aber Christian kriegt es hin und Rainers Zustand bessert sich. Also was er macht, ist so ein bisschen der Fantasie überlassen. Aber ich glaube, was wissenschaftlich jetzt mit meinem Halbwissen da gemacht werden kann, ist tatsächlich quasi einen Zugang zu legen zur Lunge durch den Brustkorb und da dann eine Art Ventil einzubauen, dass die Luft, die da nicht sein sollte, die sich bei einem Spannungspneumothorax irgendwie so zwischen Lunge und Blutgefäß sammelt oder so, dann entweichen kann. Und das ist dann ein
Wow, du
bisschen,
weißt auch nicht was, ja.
eklig, weil man dann so ein Röhrchen im Brustkorb zu stecken hat. Aber ich glaube, wissenschaftlich hat das Hand und Fuß, was er hier gemacht hat. Aber weil die Folge nicht ab 16 sein sollte, haben sie da so ein bisschen nicht hingefilmt. Erst als der Verband angelegt ist, sieht man dann wieder, dass da so ein Kugelschreiber aus seiner Brust ragt.
Ja, wer jetzt als erstes ankäme, könnte vielleicht wirklich denken, hier wird gerade ein sehr merkwürdiges Waldritual für so ein etwas nicht satanistisch, aber irgendwie sowas ist hier
Na,
so,
weißt du, wer jetzt in
hat
dem
er etwas
Moment,
Unheimliches
eigentlich
tatsächlich.
müsste in dem Moment eine Person um die Ecke kommen, und zwar Günther Winter.
Oh, was war nochmal mit Günther
Günther Winter war in
Winter?
der letzten Folge der Vater, der Christian in die Presse gebracht hat wegen des
Ach so,
Behandlungsfehlers.
ja,
Und
stimmt.
jetzt kommt er und sieht da diesen oberkörperfrei liegenden Typen und Christian rammt ihm irgendwelche Messer und Kugelschreiber in die
Stimmt.
Brust und sofort kommt wieder der emsige Fotograf und fragt, ob Christian ein
Genau, und in,
Alkoholproblem hat.
ja, genau, und erzählt halt, dass er Eifersuchtsprobleme wahrscheinlich hat. Diesmal das Motiv
Ja,
Eifersucht, hat die Klasse
Eifersucht
erzählt.
und irgendwo in einem Wald ohne Handyempfang hat er ihn jetzt abgestochen.
Genau. Alles voll inszeniert.
Ja, also Rainers Zustand bessert sich und Christian muss jetzt Hilfe holen und ihn einen Moment allein lassen. An der Waldschenke wird schon gesoffen, also die ganze Gruppe interessiert es nicht so wirklich. Die sitzen alle schön an ihrem runden Tisch und
Ja.
trinken Bier. Bis auf Marlene, die den Kellner fragt nach der Nummer vom Forsthaus, weil zwei aus der Gruppe sich verlaufen haben. Peter macht sich aber keine Sorgen und gibt stattdessen lieber noch eine Runde aus. Christian erreicht dann einen Ort im Wald, wo er Handyempfang hat und erreicht Marlene mit dem Handy, erzählt von Rainers Zustand, dass er sofort in die Klinik muss, gibt die Position ungefähr an, aber kennt sie nicht genau, weil sie ja Rainers Trampelpfad gegangen sind und keinen offiziellen Wanderweg. Und Marlene fragt den Kellner, was sie machen können und er will tatsächlich einen Hubschrauber organisieren, über die Bergwache oder so. Und Peter tut auch mal was Nützliches. Er hat eine Karte, wo er die Position der beiden ungefähr bestimmen kann. Dann gibt es einen Zeitsprung. Christian scheitert beim Versuch, Feuer zu machen. Er ist wieder zurück bei Rainer. Sie hören die Geräusche eines Hubschraubers und Christian versucht, sich bemerkbar zu machen, aber sie sind unter den Baumkronen nicht zu sehen. Und Christian hat noch zwei Streichhölzer. Und damit im Wald gibt es ja nicht so viel, was brennt, deswegen hat Rainer eine entscheidende Idee. durch Zufall auf eine Wanderung habe ich die Liebesbriefe von Marlene mitgenommen und biete die jetzt als Brennmaterial an. Und natürlich kann Christian es sich nicht verkneifen, kurz nochmal drüber zu lesen, bevor sie dann den Flammen anheimfallen. Und durch den Rauch findet der Hubschrauber dann die Position und Rainer wird in die Klinik gebracht.
Ja, also sie sind beide fantastisch ausgestattet, sowohl mit medizinischem Material als auch sozusagen, also mit ich nenne es mal melancholischem Material. Also sieht so, dass sie sich beide auf eine lange Tour eingestellt haben, in der viel passieren könnte.
Also das ist für mich der Größte. Also da muss man auch sagen, Gabriele Kister eventuell hätte sich auch einen zweiten Dahlmann kriegen können, weil dass er die Liebesbriefe mit auf die Wanderung nimmt, ist so eine absurde Wendung. Und dass es im Wald nichts anderes gibt, das brennt, außer den Liebesbriefen mit zwei Streichhölzern. Und sie müssen ja nicht mal Holz irgendwie warm rubbeln oder so, sondern sie haben Streichhölzer. Ich glaube, da könnte man Blätter, Stöcke oder Moos finden, was schön raucht, wo man seine Position angibt. Also das war so ein absurder Twist oder weiß gar nicht, ob man es einen Twist nennen kann. Also so eine absurde Wendung, dass das war wirklich, an der Stelle habe ich zu meiner Freundin gesagt, die ganze Folge könnte einen Dahlmann kriegen. Also es ist so ein bisschen Gabriele Kister hätte hier den Dahlmann kriegen können.
Ein hartes Urteil heute gefällt.
Ja. Aber schlechte Folgen machen immer gute Podcasts. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich schneide. Schlechte Folgen sind meistens die unterhaltsameren Podcast-Folgen und gute Folgen, da sagen wir dann immer einfach so, ja, das war gut, das war gut, das war gut. Okay, nächste Woche kommt das. So.
Ja, ja, stimmt. Da gibt's nicht so viel Spannung, ja.
Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ja. Wir sind wieder in der Villa Kleist. Marlene macht Frühstück für Christian. Lisa und Piwi bemerken, dass es kein richtiges großes Frühstück gibt. Marlene hat nur so Obst und so weiter für ihn. Und Johannes' Erklärung dafür ist, ja, Inge ist nicht da. Und fragt dann Marlene, ob sie gemerkt hat, dass Inge irgendwie sauer gewesen wäre. Marlene wusste auch gar nicht, wie sie sie vorstellen soll, als Rainer an der Tür stand. Es wird alles selbstverständlich, sagt sie. Es wird alles selbstverständlich genommen. Das nennt man Alltag. Und Johannes antwortet, ich liebe sie aber auch alltags. Marlene fragt, sagst du ihr das denn auch oft genug? Das war einer meiner Lieblingssätze der Folge. Ich liebe sie auch alltags.
Ja, das war ja sogar eigentlich eine ganz gute Reaktion, ja.
Gar nicht ironisch gemeint, sondern das war wirklich, ja, ne. In der Klinik sind Rainer, Marlene und Christian an Rainers Krankenbett. Rainer sagt, es geht ihm besser, er kommt in 3 Tagen raus. Er sagt, er hatte ziemliche Angst und Christian sagt, er hatte auch ziemliche Angst. Davon hat Rainer aber gar nichts gemerkt und ist dann beeindruckt von Christian, dass er so cool geblieben ist und sagt zu Marlene, dass sie einen wirklich coolen Mann hat, da kann er nicht mithalten. Marlene sagt zu Rainer, wenn er will, kann er doch jede haben. Und er antwortet, ja, das kann schon sein, aber du bist die Allerbeste. Und Marlene meint, sie bleiben Freunde. Und dann kommen sie irgendwie auf diese Briefe zu sprechen und Rainer erzählt, dass er sie verbrannt hat und dann, nee, eigentlich hat Christian sie verbrannt und Marlene ist ganz entgeistert, was, du hast meine Briefe verbrannt? Und Christian sagt, ja, es war eine eifersüchtige Reaktion, aber es musste sein.
Das ist ja ganz lustig, da hat er dann die Selbstironie drauf.
Ja, ja. Aber einen Brief hat er noch und gibt ihn Rainer zurück. Welcher es war, wissen wir aber nicht, welcher es war von den vielen, was da drin steht.
Ich nehme auch mal an, dass Christian sich nicht alle durchgelesen hat, sondern einen so als Erinnerung einfach.
Was steht hier? Ah, der kommt auch in die Flammen. So.
Ja, genau. Also. Aber wir sehen, dass es darüber hinaus irgendwie so ein sich Vertragen gibt von Christian und Rainer.
Ja. Johannes kommt zu Inge nach Hause. Inge fragt, ob sie verabredet waren. Und Johannes sagt, nein, er wollte nur sagen, dass
Nein, ich wollte dir sagen, dass ich dich...
Ja?
Und dann, weil er nichts mehr rausbekommt, küssen sie sich einfach. Ganz ähnliche Art zu schauspielen hatten wir schon mal von Ulrich Pleitgen, als er sie gefragt hat, ob sie mit ihm gehen will.
Willst du...
Sehr witzig war auch, er küsst sie lang und innig und als der Kuss sich löst, macht er so ein... als hätte er einen Schluck Wasser getrunken. Ja, er hat Konzerttickets für sie beide, hat aber dann irgendwie von der innigen Umarmung oder so ganz viel Mehl oder Kuchenteig oder sowas am Hemd und am Jackett. Und so kann er leider nicht in ein Konzert gehen und deswegen gehen sie rein, um ihm das Jackett auszuziehen. Und dann sind wir auch schon in der letzten Szene der Folge. Marlene und Christian sind mal wieder in dem Boot von Verena, wo sie, glaube ich, am Anfang von Staffel 1 mal unterwegs waren, worauf hier auch Bezug genommen wird, als Marlene sagt, am Morgen nach der gemeinsamen Nacht haben wir hier die Sonne aufgehen sehen. Christian stellt fest, dass sie nicht viele gemeinsame Momente haben und Marlene ergänzt, wir haben nicht mal ein Lied, viele Momente dagegen, die uns gestohlen wurden. Wir mussten gleich ins volle Leben, wir sind gleich ins volle Leben geschmissen worden, haben zu wenig Momente, in denen sie einfach ein Paar sein konnten und den Alltag vergessen können. Bei uns ist immer so viel los. Man sollte sich solche Momente wie jetzt hier im Boot erhalten. Sie liebt Rainer nicht mehr, aber hat genossen, wie er sie behandelt hat, hat sich schön gefühlt und einzigartig, wäre aber nie auf den Gedanken gekommen, mit ihm etwas zu machen. Und sie rudern an Land und rennen den Steg entlang und küssen sich im Sonnenglitzer. Er trägt sie in eine Hütte am Steg und Marlene macht die Tür hinter ihnen zu, wo drauf steht, komme gleich wieder. So, damit endet diese Folge und du hast jetzt die Gelegenheit, sie mir gegenüber noch einmal zu verteidigen.
Ja, du hast mit vielen Argumenten natürlich überzeugt, dass so was Personenkonstellationen und so angeht, Nennung von Namen, Erklärung von Geschichten und von Dramaturgien, da hast recht. Also das habe ich alles so ein bisschen über mich, das habe ich alles akzeptiert. Weil ich so dachte, okay, es ist auch für die Main-Story nicht so besonders wichtig. Ich fand es halt ganz gut, es hat halt lange gedauert, bis mal so dieser medizinische Notfall kam. Und darüber habe ich mich gefreut, weil das irgendwie dadurch andere Themen irgendwie im Mittelpunkt standen. Von daher hat es mir ja in der ersten Hälfte besser gefallen als in der zweiten, wo es dann wieder vor allem um diese Notsituation ging. Aber ich sehe deine kritischen Punkte schon auch.
Tatsächlich ist das ja was ich immer mal wieder sage, dass die Folgen mir manchmal ganz gut gefallen und ich so diese Medizin-Story immer gar nicht mehr unbedingt brauche. Das war hier so ähnlich wieder, dass ich so dachte, ah ja, stimmt, ich muss mich immer wieder dran gewöhnen. Es ist keine Dramaserie oder so, sondern es gibt immer noch diesen Medizin-Storyline-Teil. Aber da hast du natürlich recht, der hat sehr lange auf sich warten lassen, der wurde ja sehr früh angedeutet. Aber so der Ausbruch des Ganzen war erst so in den letzten 10 Minuten und das war eigentlich ganz angenehm und hat dafür gesorgt, dass davor die 30 Minuten sich sehr auf die Figuren konzentriert wurde und auf deren Geschichte.
Ja, der klassische Fall wäre ja gewesen, er ist abends beim Abendessen, sagt, er zieht jetzt los und dann verträgt er irgendwas nicht so gut oder sowas und wehrt sich aber dann, will am Klassentreffen teilnehmen oder irgendwie sowas und sagt, ach, alles gut und sowas. Ja. Aber diese klassische Entwicklung hatten wir nicht, das fand ich halt ganz gut.
Ja, genau, es wäre typisches Ding gewesen, wenn es irgendwie so geheißen hätte, naja, mit dem Ball, da musst du morgen nochmal in die Praxis kommen und er sagt, ach, das war doch nur ein Ball und nicht so schlimm.
Genau.
So, aber stattdessen wurde sozusagen die Diagnose auf den letztmöglichen Moment geschoben, wo der Patient eigentlich schon am Röcheln ist und in dem Moment, wo er die Diagnose stellt, der Patient auch sofort weiß, oh, das ist was Ernstes. So. Auch selber das weiß. So. Ja.
Dann müssen wir jetzt noch eine entscheidende Kategorie ausloten.
An wen geht denn für dich in dieser Folge der Sushi Lushi Dahlmann?
Sag mal, wo sind wir denn hier? Das kann doch gar nicht richtig sein.
Naja, da habe ich dann, also ich hatte ja gesagt, dass Nora bei mir ganz schnell ganz weit oben stand, aber er wurde dann schon getoppt von der, heißt sie jetzt Ulrike?
Ja, die Mitschülerin.
Ja. Die Mitschülerin, genau.
Ja,
also die ja, genau, die ja in einer Tour, auch da könnte man jetzt wieder die Redaktion oder die Drehbuchautorin verantwortlich machen, aber in einer Tour nur über Männer redet, anderen Tipps gibt, das in der Art, also überhaupt nicht kein Interesse groß zu haben scheint an Biografien ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, sondern es scheint für sie nur ein Thema zu geben, das sie allen anderen aufdringt und auch immer wieder mit Ermahnungen verknüpft. Deswegen, der geht an
sie. Ja.
Wer ist es denn bei dir? Ich bin gespannt, du hast bestimmt einen Satz rausgefunden, der gut schön war.
Zu Ulrike fällt mir noch ein, da gibt es auch diese eine Szene, wo irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist die Szene, wo sie sagt, ja, Marlene soll doch jetzt mal erzählen, ob sie gestern noch Streit mit ihrem Mann hatte, so. Und wo Marlene sie dann so zurückweist und Ulrike so, hä, was denn, du hast mir doch früher auch immer alles erzählt.
Ja. Ja, stimmt.
Ich habe eine Weile überlegt bei der Folge, weil es so ein paar Rollen gibt oder Figuren gibt, die allein für ihr Auftreten und ihre Art den Dahlmann verdient hätten. Und da ist Ulrike auf jeden Fall auch dabei gewesen. Da war auch Rainer dabei. Letztlich hat aber dann doch eine Figur den Dahlmann bekommen, namens Peter. Wer ist Peter? Quizfrage.
Ist das der Klassensprecher?
Der möchte gerne Klassensprecher, genau. Ja. Denn eigentlich war der in jeder Szene nervtötend zu seinem Umfeld.
Ja.
Wie gesagt, eine einzige Sache hat er, glaube ich, in dieser Folge gemacht, die irgendwas Gutes war. Das war eben diese Karte rauszuholen, als dann wirklich klar ist, die beiden sind in Not, Rainer und Christian. Top 3 seiner Einsätze habe ich mal aufgeschrieben. Platz 3 beim Notfall, als Marlene Christian nicht erreicht. Sagt er sowas wie, sei mal nicht hysterisch zu ihr. Und Christian und Rainer trinken bestimmt irgendwo gerade am Baum gelehnt eine Flasche Schnaps. Und also er würde sie wahrscheinlich nicht mal in der Nacht anfangen zu suchen. Es sind zwei vermisste Gruppenmitglieder, die aus dem Wald nicht wieder aufgetaucht sind. Aber ach, sei doch nicht hysterisch. Die trinken bestimmt irgendwo, wir saufen jetzt.
Ja, ja, das ist echt unverschämt, ja.
So, Silbermedaille oder silberner Auftritt von ihm. Er sagt zu Paul, also, oder anders, ich fange früher an. Sie kommen aus dem Wald und Paul sagt, oh, ich gehe nie wieder mit zwei Frauen wandern. Und er antwortet, er wollte ihm mal einen Gefallen tun, als er sie eingeteilt hat mit ihm.
Was für eine Unverschämtheit, ja.
Und dann Platz 1 ist aber einfach die fast schon legendäre Aktion. Er schlägt diese seltsame Rallye vor, delegiert zahlreiche Aufgaben an andere, die gar nichts damit zu tun haben. An Johannes zum Beispiel, der sich irgendwie der Familienzeit absagt, um irgendwelche albernen Aufgaben zu schreiben, um es zu organisieren die ganze Nacht. Aber so eine Minute, nachdem sie alle starten, geht er dann selbst lieber direkt in die Kneipe Bier trinken, als daran teilzunehmen.
Ja. Ja, das ist wahr. Da darf man auch, ich fasse es nicht. Also wie kann man denn das mit so einem Enthusiasmus irgendwie für alle, auch noch diese Beauftragung, wer dann welchen Gruppen läuft und sowas, um es dann wirklich sofort abzubrechen, ohne auch nur wirklich den Hauch von Kampfeswillen zu haben.
Und dann auch noch mit so einem Satz wie, ich gehe doch jetzt hier nicht 3 Stunden durch den Wald wandern. So.
Ja.
Nichts gegen Marty Wien, der hat ihn gut gespielt und ich kenne ja auch seinen Bruder, also wenn Fabian, falls du zuhörst, nichts gegen deinen Bruder, aber diese Rolle, die ist bisher eine der legendärsten Dahlmann-Auftritte, die wir, glaube ich, bisher hatten. Ja.
Das stimmt. Und apropos Kampfeswille, den er nicht hat, du hattest ihn, denn du hast dich tapfer geschlagen mit deiner Stimme.
Ich habe es geschafft.
Hast hier durchgekämpft. Genau, wenn du jetzt noch ganz kurz eine Vorschau gibst auf die nächste, dann bist du stimmlich erlöst.
Alles klar, die nächste Episode bei Verstaubt und Altbacken ist die Episode 12 der zweiten Staffel. Blitzschlag! Während Christian wehmütig feststellt, dass seine beiden Kinder erwachsen werden, wird der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind mit Marlene stärker. Die wiederum ist sich unsicher, ob sie noch ein Kind bekommen möchte. Also, gespannt. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was bisher kaum zur Sprache kam. Ich glaube, einmal mit Clara in so einem Nebensatz kann sein, dass da mal das Thema aufkam, auf ob Marlene und Christian noch ein Kind wollen. Nee, es war mit Verena. Weißt du noch, Verena hat doch dann gesagt, na los!
So. Stimmt. Ja. Da mal kurze Frage an dich, weil ich weiß ja die Antwort, ob es passiert ist oder nicht. Glaubst du, da kommt noch ein Kind?
Dann wären es ja schon 4 Kinder in dem Haus, wobei ja auch die großen Kinder irgendwann ausziehen könnten, was ja auch so ein bisschen angedeutet wird, wenn man hier liest, die beiden Kinder werden erwachsen, dann hätte man irgendwann Clara, die ein bisschen älter ist und nochmal ein Baby. Also ich fände es auf den ersten Blick etwas eigenartig, aber ich würde es nicht ausschließen. Weil die großen Kinder, also gerade wenn ich weiß, das sind noch 9 Staffeln und da sind immer so 1,5 Jahre dazwischen, dann sind ja Peewee und Lisa schon fast 30. Die werden ja bestimmt dann nicht mehr selber bis 30 in der Villa wohnen. Von daher sind dann die neuen Kinder ja auch schon wieder älter. Und ich glaube, die Serie hat immer gerne viele Kinder im Cast. Ich sage mal ja.
Okay. Unkommentiert, wir werden sehen. Das wird die Zeit zeigen.
Genau.
Und genau, wir sind gespannt, was, vielleicht gibt es ja die Auflösung auch schon nächste Woche. Gucken wir
ja
mal. Dementsprechend habt alle eine gute Woche, eine gute Zeit, und ich freue mich, Martin, auf die nächste Folge mit dir.
Ich hoffe, bei der nächsten Aufnahme ist meine Stimme gebessert, wobei es jetzt am Ende doch ganz gut ging. Ich war überrascht. Also ich hätte jetzt tatsächlich noch länger aufnehmen können, aber ja, passt schon. Wir können jetzt auch Schluss machen.
Wieder ganz fit bist, genau. Also dann, bis nächste Woche. Alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Auf Wiederhören.